Manchmal ist sie unbequem und schwer auszuhalten, doch sie ist die Basis unserer liberalen Demokratie, die Meinungsfreiheit des Andersdenkenden. Nur der Meinungspluralismus garantiert unsere Freiheit. Einer aktuellen Studie zufolge jedoch ist die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr. So zumindest sieht es eine Mehrheit der Befragten. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Und hier am Tisch begrüße ich sehr herzlich Herrn Professor Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Norbert Bolz, Medienwissenschaftler und Philosoph. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Professor Welzer, in der vergangenen Woche hat eine Umfrage des Allenbachs-Instituts Furore gemacht. 45% der Befragten haben nur angegeben, dass sie ihre Meinungsfreiheit tatsächlich frei äußern können, ihre Meinung frei äußern können. Wenn man Sie befragt hätte, was hätten Sie geantwortet?
Naja, ich hätte schon gesagt, dass man in diesem Land seine Meinung frei äußern darf. Ich sehe auch keinen Grund, gegenteiliger Auffassung zu sein. Also das ist ja schlicht und ergreifend einfach so.
Sie hätten auch gar nicht nachgedacht und gezuckt, sondern direkt gesagt, natürlich kann ich mich hier.
Ich hätte wirklich gesagt, ohne jedes Zucken, natürlich, selbstverständlich, können wir in diesem Land sagen, was wir wollen.
Was hätten Sie denn geantwortet?
Ich hätte gesagt, dass wir das können, wenn wir bereit sind, einen ziemlich hohen Preis zu bezahlen. Denn sehr, sehr viele Meinungen, die man natürlich rein offiziell und formal äußern darf, ohne ins Gefängnis zu kommen oder Geldstrafen zu bekommen, werden sehr scharf sanktioniert. Und das kann einem den Job kosten, das kann einem die Karriere kosten. Und dafür gibt es mittlerweile schon eine Fülle auch sehr prominenter Beispiele. Also es ist eine Scheinfreiheit, wenn Sie so wollen, eine Scheinfreiheit der Meinungsäußerung. Und sehr, sehr viele Menschen, und wie die Umfrage zeigt, ist das offensichtlich überall schon angekommen, sehr, sehr viele Menschen haben eben dieses bestimmte Empfinden, es sei klüger, zu bestimmten Positionen gar nichts zu äußern oder das, was den Mainstream eigentlich ausmacht.
Ja, Sie haben es gesagt, es ist eine Mehrheit, 55% sind skeptisch, dass man seine Meinung hier tatsächlich frei äußern kann. Das ist ja mehr als der kumulierte Stimmenanteil von Protestparteien, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, dass auch alle Couleur von Protest dabei im Zweifel dabei ist. Was würden Sie sagen? Gibt es da ein einendes Merkmal zwischen denen, die da skeptisch sind?
Das einzige gemeinsame Merkmal der Skeptiker oder derjenigen, die die Meinungsfreiheit eben bedroht sehen, ist für meine Begriffe eine realistische Wahrnehmung unserer Wirklichkeit. Man sieht das einfach, hört es, bekommt es mit, wie es Leuten ergeht, die einmal eine Meinung äußern, die gegen den Strich der offiziellen, wenn Sie so wollen, Mainstream-Meinung geht. Und viele haben dafür, ich habe es schon angedeutet, bezahlen müssen, sehr, sehr viel bezahlen müssen. Es ist nämlich eines der Argumente, dass von den Vertretern, die sagen, es gibt gar kein Problem, weder mit Political Correctness noch mit Silencing oder Deplatforming, es gibt kein Problem mit der Meinungsäußerung insgesamt, dass sie sagen, guckt doch hin, schaut euch irgendeinen extremen Fall an wie Sarrazin. Der kann doch sagen, was er will. Er schreibt Bücher, die Massenauflagen haben. Er ist Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste regelmäßig. Also reine Meinungsfreiheit. Nur dann vergisst man gerne die Anschlussfrage, was ist der Preis dafür? Und der Preis ist Ostrazismus, Isolation, wenn Sie so wollen, auf die Seite der Unmenschen gestellt zu werden. Und für kleinere Geister, die sich nicht mit Tantiemen dann über Wasser halten können, für kleinere Geister bedeutet das dann meistens Ende der Karriere. Stellen Sie sich vor, man würde bestimmte Dinge am Anfang einer Universitätskarriere äußern. Dinge, die ich vielleicht am Ende meiner Universitätskarriere habe äußern können, weil ich wusste, mir kann nichts mehr viel passieren. Wäre ich 35 gewesen, hätte ich das niemals gesagt. Aus Klugheit, aus Vernunft. Ich muss meine Familie ernähren, ich muss an mein Weiterkommen denken. Mein Gedanke war dann einfach, okay, in ein, zwei Jahren wirst du pensioniert, jetzt kann dir niemand mehr was tun. Ich spreche offen aus. Aber das sind nur ganz, ganz wenige Leute, die in dieser schönen Position sind, in der ich bin oder in der ich auch vor ein paar Jahren war. Nämlich zu sagen, dir kann niemand mehr an den Wagen fahren, dir kann niemand mehr deine Karriere wegnehmen. Mhm. Viele Jüngere und gerade großartige, intelligente Menschen, junge Assistenten, junge Professoren, denken 3-4 Mal drüber nach, was sie sagen zu bestimmten Themen.
Das ist ein vernichtendes Urteil, was unsere Meinungsfreiheit angeht. Sehen Sie das auch so?
Nee, ich denke gerade die ganze Zeit angestrengt darüber nach, in welcher Welt sie sich aufhalten. Also das ist mir ein bisschen rätselhaft. Und das Beispiel Sarrazin, Sie haben es ja selber gesagt, ist eigentlich ein entlegenes Beispiel, weil ja nicht so viel diskutiert wurde, zumindest sein erstes Buch, wie eben dieses Buch, wie ich fand, völlig überdiskutiert angesichts der Qualität. Aber was nehmen Sie da wahr? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das auch nicht mit dem akademischen Nachwuchs. Wer erfährt denn Sanktionen wegen was in diesem Land? Was ist denn das für ein Phantasma?
Einfachstes Beispiel, das es überhaupt gibt, trifft die Ärmsten der Armen innerhalb der akademischen Welt, diesem kleinen Biotop, in dem wir beide eben existieren. Studenten an vielen Universitäten, die nicht gendern in ihren Arbeiten, bekommen Punktabzug. Ich glaube, das eklatanter geht es überhaupt nicht. Das ist wirklich an der Grenze zur Zensur. Man kann natürlich sagen, jede Uni hat jetzt das Recht, aber ihre eigenen Regeln aufzustellen.
Herr Beuth, aber das Sie ist verallgemeinern doch ohne Ende. Das ist doch unglaublich.
Das war nicht verallgemeinert. Ich habe gesagt, einige Universitäten, und das ist unbezweifelbar.
Sie haben gesagt, Sie verlieren sozusagen in die Qualität der Note, wenn Sie nicht gendern.
Ist es nicht so?
Dann müssen Sie es benennen, wo das der Fall ist. Mir persönlich ist das nicht bekannt. Ja. Und an den Universitäten, wo ich tätig bin, ist es auch nicht der Fall. Ja. Also, aber auch das ist ja jetzt eine triviale, ich würde das ja gar nicht in Abrede stellen, dass das vielleicht irgendwo der Fall ist, aber Sie stellen das so dar, auch in Ihrem Eingangsstatement, dass es sozusagen eine Repression gibt, also wie in Weißrussland anscheinend oder sowas. Ich verstehe nicht, welche Gesellschaft Sie hier thematisieren. Ich weiß auch nicht, von welcher Position
also aus
Sie
über die Hälfte der Bevölkerung lebt an der Wirklichkeit vorbei.
Naja, das kann viele Gründe haben.
Ich weiß, es liegt wahrscheinlich daran, dass Leute wie ich propagandistisch so wirken, dass über die Hälfte der Bevölkerung glaubt, wir würden
ohne Meinungsfreiheit. Ich meine, wovor haben Sie denn so eine fürchterliche Angst?
Ich habe keine Angst. Mir geht es ja persönlich ausgezeichnet. Die Gründe habe ich schon genannt. Mir kann niemand mehr was tun. Ich versetze mich aber in die Lage beispielsweise auch meiner eigenen Kinder, die alle vier studieren beziehungsweise ihr Studium schon abgeschlossen haben und die mir sehr regelmäßig und ohne große Aufregung auch berichtet haben, wie das so an Universitäten mittlerweile abläuft. Nun kenne ich zugegebenermaßen nur die Berliner Universitäten durch eigene Erfahrung und durch die meiner Kinder. Aber das scheint mir doch sehr repräsentativ zu sein.
Aber jetzt können wir doch mal sozusagen zur Sache reden. Ich finde das ja interessant. Ich will das ja gar nicht pauschal in Abrede stellen, dass es sozusagen den Versuch gibt, Sprachdiktatur, Sprachregelungen und so weiter massiv durchzusetzen. Und häufig sozusagen neben der wissenschaftlichen Sache. Da können wir sofort einen Konsens drüber herstellen. Die Frage ist nur, wo und warum ist das möglich? Und ich würde bei den Fällen, die mir bekannt sind, zum Beispiel eine große Schwäche und ein großes Versagen der entsprechenden Universitätsleitungen sehen, die sich dann auf Seiten der Studierenden schlägt und nicht auf Seiten der angegriffenen Kolleginnen und sowas. Ja? Und dann muss man gucken, okay, was passiert da? Und wir reden ja jetzt über das akademische Milieu. Die 55% aus der Meinungsumfrage sind ja wahrscheinlich nicht 55% aus dem akademischen Milieu. Und da ist ja noch mal eine Frage, warum äußern die sich so? Ja? Also,
kann man leicht beantworten. Nehmen Sie die großen Themen unserer Zeit. Klima, Migration, Schuldenunion.
Da kommen wir noch gleich zu, Herr Professor Beuth.
Mit diesen großen Themen haben Sie eine Fülle von
Da kommen Reaktionen. Wir gleich noch intensiv zu. Herr Welzer, lassen Sie uns noch mal ein bisschen die Ursachenforschung auch in Angriff nehmen. Wenn 55% tatsächlich sagen, dass sie ihre Meinungsfreiheit gefährdet sehen, muss man dann konstatieren, dass eine Minderheit einen Meinungsdogmatismus durchsetzt?
Nein, also nur weil Menschen das so sehen, ist es ja noch kein empirischer Sachverhalt, dass es so ist. Wir haben, also denken Sie an Corona-Querdenker, denken Sie an Verschwörungstheorien. Der Umstand, dass Menschen so etwas wahrnehmen, ist ja noch nicht der Beleg dafür, dass etwas der Fall ist. Okay? Also QAnon und sowas, obwohl es viele Leute glauben, würden wir wahrscheinlich zu dritt hier sagen können, wahrscheinlich nicht. Ja? Und das wäre eine interessante Frage. Ich war über diese Umfrage auch überrascht. Wo kommt das jetzt her? Naja, und dann müssen wir mal gucken, welche Form von Kommunikation, welche Form von Mythenbildung es im Bereich der letzten anderthalb Jahre gegeben hat, durch die Debatte um Corona, was es im Zusammenhang sozusagen dieser ganzen Direktmedien gibt. Ich fühle mich zum Beispiel überhaupt nicht mainstreammäßig kontrolliert, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht in sozialen Netzwerken bin und mich null interessiert, wer da irgendwie im Hintergrund irgendwelche seine Meinung über mich artikuliert. Das ist mir völlig Wumpe und da entstehen ja Phantasmen, ja, von Kommunikation und so.
Also deswegen. Und würden Sie sagen, dass sich dann auch keine Elitendominanz in irgendeiner Form ankündigt oder andeutet?
einer Elitendominanz, auch das ist ja jetzt eine schwierige Kategorie. Ich habe, was heißt Elitendominanz? Also Leute, die sagen, ich habe jetzt die Deutungshoheit und ich bestimme, was gesagt wird. Ich würde sagen, der Gender-Diskurs ist ein sehr akademischer Diskurs, ein sehr elitärer Diskurs. An der Stelle würde ich das sagen. Ich würde es in Bezug auf die Klimathematik überhaupt nicht sagen. Ich würde es in Bezug auf die Migrationsthematik auch nicht sagen. Aber es gibt natürlich, also je mehr wir ins Symbolische gehen, desto mehr wird das, glaube ich, Elitendiskurs, weil vieles ist ja auch nicht einfach zu verstehen, was da so artikuliert wird.
Es gab einen sehr schönen Artikel in der Taz, die ja nun wirklich nicht in Gefahr ist, rechtslastig oder konservativ zu sein. Und in der Taz stand dann sogar als Überschrift, die Leute werden schon noch nachgeben. Also diejenigen, die immer noch Widerstand leisten gegen das Gendern der Sprache. Also man hat dann auch eben bestimmte Untersuchungen gemacht, immer wieder das Gleiche. Die Mehrheit der Bevölkerung oder zwei Drittel lehnen das ab, halten es für Unsinn. Und die Taz schreibt dann sehr schön, und die Taz ist immer sehr offen und klar, das finde ich bewundernswert. Wir machen das einfach weiter. Das sickert immer weiter durch. Irgendwann wird niemand mehr sich wehren. Und das ist die reine politisch-mediale Elite, die da spricht. Und deshalb halte ich das für eins der zentralen Probleme unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit der Elitenherrschaft und leider Gottes sind die Theoretiker, die das prognostiziert haben, nicht gerade die sympathischsten Gestalten.
Die Allenbach-Studie hat ja nicht nur das Gender-Thema als Thema ausgemacht, sondern auch die Themen Patriotismus und Glaubensfragen. Lassen sich diese Themen alle einem Spektrum zuordnen?
Ich glaube, sie haben tatsächlich einen gemeinsamen Nenner, nämlich sie sind alle, wie soll man sagen, traditionalistisch konnotiert. Also es gibt eine, sagen wir es mal ganz einfach, alle Leute, die im Grunde Auffassungen haben, die vor 20 Jahren mehr oder minder jeder geteilt hat oder fast alle geteilt haben, alle großen politischen Parteien, alle Formen von Öffentlichkeit, die es gab, alle diese Leute, die dieselben Auffassungen heute noch vertreten, gelten als, wenn sie Glück haben, konservativ, meistens als rechts oder gar als ewig gestrig und reaktionär. Und das ist, glaube ich, das Problem, das sehr, sehr viele Leute haben, nicht nur die Älteren, dass sie nämlich merken, dass man mit Meinungen, die beispielsweise berühmte Politiker der jüngeren Vergangenheit, der CDU genauso wie der SPD, ganz selbstverständlich ausgesprochen haben, sogar Leute der Grünen, dass die heute als rechtsextrem gelten. Und daraus zieht man natürlich die Konsequenz, halt lieber den Mund, wenn es um Islam geht, wenn es um Massenmigration geht, wenn es um Schuldenunion geht. Es gibt Leute, die große Politiker, Politikerinnen vor allen Dingen der letzten Jahre, die die Schuldenunion hundertprozentig abgelehnt haben, die noch klar gesagt haben, nur über meine Leiche kommt nicht in Frage. Zwei, drei Jahre später ist es die einzige Wahrheit. Das Einzige, was man überhaupt, wer das nicht tut, ist ein Europafeind. Genau dasselbe mit der Migration. Frau Merkel sagt, Multikulti ist gescheitert, es geht überhaupt nicht weiter. Chili, Grüne oder dann SPD sagt, das Boot ist voll. Vor 15 Jahren, heute unter extremst verschärften Bedingungen, gilt genau das Entgegengesetzte. Mehr herein als je zuvor.
Aber Herr Bolz, und genauso, die Frage, in welcher Welt leben
das
Sie?
Das ist die Wirklichkeit.
Nee, wenn Sie die, na doch, kann ich allerdings, und zwar ziemlich gut, nämlich wenn man die Flüchtlingszahlen anguckt, die ja nun erheblich gesunken sind durch eine Politik, über die wir uns an anderer Stelle unterhalten können. Aber wo kommt jetzt dieses Phantasma her, dass Sie glauben, man könne, also man wäre rechtsextrem, als rechtsextrem denunziert, wenn man Äußerungen zur Flüchtlingspolitik oder sonst macht? Wer greift Sie denn permanent an?
Nicht, wenn man die Äußerungen macht, sondern wenn man die offizielle Politik angreift.
Das ist ein Problem. Aber Herr Welzer, ist es vielleicht eine Frage der Debattenkultur, wenn wir sagen, nur 45% der Menschen sagen, ich kann hier frei meine Meinung äußern, geht es dann letztendlich mehr um die Form und nicht um die Inhalte der Debatte?
Ich habe jetzt keine Analyse sozusagen dieser Zahlen. Die kann ich Ihnen jetzt nicht vorlegen. Also wie das jetzt.
Aber vermuten Sie es oder könnten Sie es vermuten?
Na, ich vermute, es gibt in Umfragen sehr viele Dinge. Das, wenn man das sozusagen, bin gespannt, was Sie dazu sagen, wenn man das qualitativ verfolgen würde. Also jetzt die Leute, die ihr Kreuzchen da gemacht haben, fragen würde, was meinen Sie denn genau? Was verbirgt sich denn hinter dieser Äußerung? Dann würden die irgendwas erklären und dann könnten wir gucken, wodurch sind diese 55% hinterlegt? Ja, und was sind das für soziale Gruppen, die das sagen und so weiter und so weiter? Und dann könnten wir qualifiziert darüber reden. Aber ich finde trotzdem, ich muss noch mal drauf beharren, auch weil unsere Welten sich ja sehr stark unterscheiden. Das kommt ja im Leben vor, das wissen wir ja. Aber wir haben ja genau hier den Effekt. Die Welt, in der Herr Bolz sich aufhält, ist offensichtlich eine andere, als in der ich mich aufhalte.
Hundertprozentig,
ja. Ja, und Wahrnehmung ist eben etwas, was Realität sehr stark prägt und die Wirklichkeitsvorstellung. Absolut. So. Und dann würde ich anders gucken und sagen, wo gibt es denn tatsächlich die Repression? Wo gibt es denn diese Fälle, die Sie beschreiben? Ich würde sagen, dass es in einem bestimmten elitären Teil einer, keine Ahnung, Symbollinken oder sowas den Versuch gibt, da an bestimmten Fachbereichen Dominanz zu erwirken. Das wäre ungefähr mein empirischer Bereich. Und die andere Frage bei dem Gendern nochmal, auch da müsste man ja sagen, was ist denn möglicherweise einfach ein Modernisierungsprozess? Also ich sage schon seit vielen Jahren Studierende und nicht Studenten und ich sage es an vielen Stellen, wo es mir sinnvoll erscheint.
Wissen Sie, warum es kein Modernisierungsprozess ist? Weil er top-down ist, wie alles, was diese, das ist politisch-mediale Elite. Von oben wird das bestimmt. Es gibt einige wenige und in der Tat, Sie haben recht, die letzte Quelle ist sogar unser lustiger Campus. Also der Campus, die Universität ist, wenn Sie so wollen, die Brutstätte für diese Ideologeme und die werden jetzt von oben nach unten durchgedrückt und zwar einfach durch ständiges Wiederholen und niemals nachlassen. Und weil man einen privilegierten Zugang zu den Medien hat, kann man das auch erfolgreich durchsetzen.
Also müssen wir hier dann von einem vorgegebenen Gesinnungskanon sprechen?
Ach, ich meine, man könnte mal über Disziplinen sprechen. Wenn sowas in den Kulturwissenschaften der große Hype ist, ist es in der Mathematik, in der Physik, in der Biologie und in der Ökonomie noch lange nicht angekommen.
Ethnomathematik, also, haben Sie nicht mitgekriegt?
Bitte?
Ethnomathematik?
Ja, aber wer weiß das? Das sind doch Spezialdiskurse.
Aber Gendern beispielsweise ist politisch bis zum Äußersten. Das ist nicht nur eine Sache der Universitäten. Gendern, Gender-Mainstreaming, Gendern der Sprache wird ja gerade von den Medien auch nicht nur praktiziert, sondern vorangetrieben. Aber lassen Sie mich auch ein konkretes Beispiel mal bringen, weil Sie sagen, wer ist das denn, der unterdrückt wird oder wer muss denn leiden oder etwas zahlen? Ein wunderbares aktuelles Beispiel, leider kann ich jetzt den Namen nicht nennen, aber jeder weiß, um was es geht. Ich glaube, ein Hamburger Professor, der die These aufgestellt hat, eine These, die nun weiß Gott niemanden besonders überrascht hat, nämlich, dass es möglich wäre, dass der Covid-19-Erreger aus einem chinesischen Labor stammt. Was war die Reaktion? Ich glaube, so weit können wir uns alle gut erinnern. Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und heute, ich habe nicht gemerkt, dass irgendjemand sich bei diesem Professor entschuldigt hätte, heute ist das, ich will nicht sagen die offizielle Linie, aber doch eine der auch offiziell von der Politik sehr wahrscheinlich angesehenen Erklärungen. Und das halte ich für ein wunderbares Beispiel. Sie sagen irgendetwas, eine reine wissenschaftliche Hypothese, eine These, die Sie in den Raum stellen. Und man sagt Ihnen nicht, das ist falsch oder man widerlegt Sie nicht, sondern man sagt, Sie sind ein Unmensch, Sie sind nicht ganz klar bei
Ihnen. Ja,
und nehmen Sie nur den einen Punkt noch, die Konjunktur aller möglichen Begriffe mit Phobie. Islamophobie, Homophobie und ähnliches mehr. Das heißt auf Deutsch, du bist gegen eine bestimmte Politik, die zurzeit praktiziert wird. Du bist aber eben nicht nur ein Gegner dieser Politik, sondern du bist geisteskrank.
Naja,
du bist verrückt.
Kann man denn sagen, dass es uns heute vielleicht auch ein Stück weit schwerer fällt, die Meinung der anderen auszuhalten, als das vielleicht noch früher der Fall war? Wobei früher jetzt sehr unbestimmte...
Also ich glaube schon, dass wir sozusagen in der politischen Kultur, in der Diskussionskultur sehr binär sind. Also dass es eine starke Tendenz danach gibt, etwas als für richtig oder für falsch zu erklären. Wobei mein Weltbild und wie ich die Dinge sehe, ist immer sehr differenziert und schattiert, würde ich sagen, in unterschiedlichen Farbtönen. Insofern, das geht mir auf die Nerven. Da würden wir sogar vielleicht d'accord sein. Aber ich würde trotzdem noch mal auf die Rolle dieser Direktmedien zurückkommen, weil es ja einfach so ist, das, was Herr Bolz jetzt sozusagen als großen gesellschaftlich dominanten Zug beschreibt, aus meiner Sicht etwas ist, was man als Gefühl bekommen kann, wenn man tatsächlich diese Medien zur Kenntnis nimmt und irgendwie ständig sich von Twitter-Nachrichten belämmern lässt oder gar von irgendwelchen Shitstorms oder sowas. Und für mich ist die interessante Frage, wie maßgeblich ist das? Wie maßgeblich ist dieses Publikum, was sich in dieser Weise äußert und was jetzt, wenn diese Sendung ausgestrahlt ist, irgendwie einen Shitstorm gegen Wälzer macht? Mir ist es total Wumpe, weil ich nehme es nicht zur Kenntnis. Kann sein, dass es das gibt. Mir ist es aber, seit es diese Direktmedien gibt, immer schon egal gewesen.
Aber sagen Sie dann umgekehrt, Herr Wälzer, dass diese Diskussionen vor allen Dingen eben in diesen sozialen Medien stattfinden und gar nicht wirklich auf der Straße?
Auf der Straße finden die doch nicht statt. Auf der Straße findet doch keine Diskussion über die Differenziertheiten des Gender-Diskurses statt. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall. Wenn ich mit meiner Herkunftsfamilie jetzt darüber diskutieren würde, die würden vielleicht sagen, ja, das ist doch Blödsinn mit den Sternchen oder sowas. Aber das ist auch schon der Diskurs zu Ende. Und ich finde, so tief kann man es auch legen, weil ich habe es ja eben schon gesagt, bis zum bestimmten Grad halte ich das für eine Modernisierungsbewegung. Das ist okay, Sprache verändert sich und so weiter. Ich halte mich selber für einen Sprachästheten, deshalb würde ich bestimmte Sachen in meine eigenen Texte so nicht einfließen lassen, die da erforderlich sind.
Das ehrt so, den Charakter, aber es ist eben keine Sprachentwicklung, sondern wie gesagt, es geht top-down. Das hat mit Entwicklung, mit Evolution, das wird gerne als Stichwort gebracht, das sagt Sprachevolution, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Es gibt eine Elite, die einen bestimmten Sprachkodex entwickelt hat und die ihn durchsetzt, weil sie einen privilegierten Zugang zu den Medien und natürlich zu den Bildungsanstalten hat. Und das beginnt in der Schule und endet noch lange nicht an den Universitäten. Also das, da würde ich sagen, hat das nichts mit verschiedener Wahrnehmung oder verschiedenen Weltbildern oder sowas zu tun. Und zu den sozialen Medien, wie nennen Sie sie, die Direktmedien? Diese sozialen Medien sind natürlich ein Rettungsanker für all diejenigen, die ihr Weltbild nicht komplett aus den öffentlich-rechtlichen Medien beziehen.
Und da Echo kann man haben, da kommen wir gleich noch zu, Herr Bolz.
Ich würde das nur als Balance gerne sehen. Ich will nicht sagen, da ist die Wahrheit und da ist die Propaganda, sondern man braucht diese Balance der verschiedensten Medien, um sich überhaupt ein halbwegs realistisches Bild von der Welt machen zu können.
Ich wollte gerne noch darauf eingehen, Meinungsfreiheit ist das eine. Wir haben aber in den letzten Monaten auch öfter über Cancel Culture, ein Signum dieser Debatte, auch diskutiert. Das heißt, es geht nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern das geht ja auch um die Kunstfreiheit. Steht die auch auf dem Spiel?
Das sehe ich bei uns deshalb nicht oder nur an bestimmten spektakulären Ausnahmefällen, weil die Künstlerszene bei uns zum größten Teil, soweit ich das beurteilen kann, selber sympathisiert mit diesen Entwicklungen, ja, nennen wir es mal ganz neutral. Also ich denke, die Kunstszene ist doch überwiegend links. Also es gibt eine, wie soll man sagen, eine Art Basissozialisation, das betrifft nicht nur die Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften, sondern im Grunde die meisten Bildungsinstitutionen. Und ich denke, es gilt auch für den größten Teil des Kulturbereichs, dass man links sozialisiert wird. Ich glaube, der Unterschied zu früher, das war früher auch schon so, zu meiner Zeit beispielsweise, der Unterschied zu früher ist nur der, dass man heute, und das hängt auch mit den Medien zusammen natürlich, sehr viel länger in dieser Blase drin bleiben kann. Jeder lebt ja irgendwie in einer Informationsblase. Aber früher konnte man die dann auch mal durchstoßen, spätestens dann, wenn man gezwungen war, Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen oder ähnliches mehr. Heute können sie aber in diesem psychosozialen Moratorium bleiben bis ans Ende ihres Lebens. Und das ist vielleicht das, was Sie mit unterschiedlichen Weltbildern meinen. Das sehe ich in der Tat auch als ein großes Problem, dass dieses psychosoziale Moratorium, diese Glocke, die sich um Menschen herum bildet, die dazu führt, dass man nur noch von meinesgleichen, unseresgleichen Informationen aufnimmt, dass die letztlich dazu führt, dass man immun ist gegen Realitätserfahrung. Und das verträgt sich außerordentlich gut mit hoher Intelligenz. Denn diese Leute, gegen die ich hier argumentiere oder die ich hier kritisiere, die sind, genau wie Herr Wälzer selbst, hochintelligent, hochgebildet und rhetorisch brillant. Und das macht es natürlich nicht ganz leicht, hier so einen Hebel anzusetzen.
Eine psychosoziale, soziologische Glocke, haben Sie gesagt.
Sehen
Sie
das aber auch? Ich würde zum Beispiel das mit der Intelligenz, diesen Befund, würde ich gar nicht teilen. Weil das wesentliche Merkmal, also von dieser Personengruppe, von der Sie sprechen, von der ich annehme, von der Sie sprechen, ja, diese Elite. Das, was dort doch sozusagen auf Sie als Repression herniederprasselt, ist doch binäres Denken. Da ist ja keine, also für mich ist dieses sozusagen die Fähigkeit zur Ambivalenz, die Fähigkeit zum immanenten Widerspruch, zum Aushalten von Dingen, die nicht zusammenpassen, ist für mich essentiell fürs Leben. Das macht aber die Dinge kompliziert. Und wenn ich binär denke, dann ist das sehr einfach. Aber alle binären Denkerinnen und Denker, die ich kenne, sind genau deswegen nicht intelligent, weil sie halt binär denken. Ja. Ja. Also das, deshalb.
Gutes Argument.
Ja. Ja. Und insofern.
Ist das etwas, was sich vor allen Dingen in unserer Zeit breit macht? Dieses binäre Denken?
Ja gut, da könnten wir jetzt versuchen, das historisch zu rekonstruieren, wann dieser Drang zur Vereinfachung einsetzt. Oder, das wäre jetzt interessant, Ihre Position dazu, ob das Konjunkturen hat. Ja, also auch zur Zeit der Studentenbewegung, 68 folgende, gab es binäres Denken. Und das ist immer hochattraktiv für Leute, die nicht intelligent sind, die aber auf so einem Ticket fahren.
Mitschwimmen, ja.
Und was auch bei dieser binären Denkungsart der Fall ist, das ist deswegen attraktiv, weil man in der Tat in manchen Situationen damit Macht ausüben kann. Ja, indem man sagt, wie bitte? So denkst du noch oder so etwas in der Art. Ja? Und man kann sich ja auch erinnern, ich habe das ja Gott sei Dank nicht am lebendigen Leib, sondern sozusagen indirekt miterlebt, aber die ganzen K-Gruppen 68 folgende, die sich wechselseitig gesäubert haben, weil sie den richtigen So, und das ist Dummheit. Das ist sozusagen ein hohes Niveau von ausgeprägter Dummheit und nicht von Intelligenz. Und das ist das Problem der Attraktivität binärer Denkformen. Das kann man dann nachbeten, wenn man es einmal gelernt hat, und dann kann man versuchen, damit Macht auszuüben.
Wenn wir unterscheiden einmal zwischen, sagen wir ruhig mal, dieser politisch-medialen Elite auf der einen Seite, die dieser, vielleicht auch in dieser Glocke leben, und auf der anderen Seite ganz normalen Bürgern, falls es so etwas gibt. Und diese ganz normalen Bürger wären vor allen Dingen auch ein bisschen dadurch charakterisiert, dass sie rhetorisch nicht ganz so brillant sind und dass sie, wenn sie überhaupt einmal befragt werden, auch die kommen ja manchmal ins Fernsehen oder bekommen ein Mikrofon unter die Nase gehalten, dann sind sie meistens vollkommen unfähig, ihre Gegenposition zu artikulieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Wenn wir beispielsweise Talkrunden haben im Fernsehen oder wo auch immer, dann sieht es fast immer so aus, dass auch einer dabei ist, der aus der realen Welt kommt, vielleicht aus der Wirtschaft oder vielleicht ein Konservativer, kommt manchmal auch vor. Und diese Leute sind meistens dann rhetorisch den anderen total unterlegen. Und das meinte ich vorhin mit hochgebildet, durchaus auch intelligent und rhetorisch brillant. Es ist dann sehr, sehr schwer, wenn Sie so wollen, so etwas wie gesunden Menschenverstand noch ins Spiel zu bringen. Wenn Sie mit einer Judith Butler, also einer dieser Kultfiguren dieser Szene, konfrontiert sind, dann können Sie so vernünftig, bürgerlich und rational sein, wie Sie wollen. Sie haben keine Chance gegen dieses Tohuwabohu, das da angerichtet wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, das wir auch haben. Uns fehlt im Grunde ein rationaler Diskurs. Und das setzt allerdings voraus, dass man auch bereit ist, den anderen so etwas wie Humanität, Menschlichkeit zuzuerkennen und in ihnen nicht Unmenschen zu sehen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Angst macht, dass viele derer, die diese Projekte verfolgen und öffentlich durchsetzen, dass die Andersdenkenden gar nicht mehr als Diskussionsgegner betrachten oder als politische Gegner betrachten, sondern dass sie ihnen im Grunde die Moral und die Menschlichkeit absprechen. Und das ist wirklich gefährlich und deshalb sehe ich darin mehr als nur eine Art Kulturdisput. Das hat oft wirklich Züge auch von einem kulturellen Bürgerkrieg.
Aber wer
also sind Spaltung, die, Diffamierung?
Ja, aber wer sind die? Was ist das für eine machtvolle Gruppe? Ich verstehe das nicht, wer das ist. Also das ist wirklich interessant. Wer soll das sein?
Die politisch-mediale Elite.
Ja, aber wer ist denn die politisch-mediale Elite?
Ja.
Herr Laschet?
Auf jeden Fall gehören die Spitzenpolitiker dazu. Das ist
daran und die teilen, die sind sozusagen diejenigen, die so einen repressiven
Diskurs... Genau, das unterscheidet. Und Sie sehen noch große Differenzen zwischen den einzelnen offiziellen Vertretern unserer Politik, während Leute wie ich eine gewisse Mainstream-Entwicklung beobachten innerhalb der Politik und leider Gottes auch innerhalb der meisten Medien. Das heißt also, meinesgleichen geht davon aus, dass es natürlich Nuancen gibt zwischen den verschiedenen Parteien. Aber das sind Nuancen, nehmen wir mal das große Megabeispiel Klimawandel. Das ist dann die Nuance, dass die eine Partei sagt, wir schalten die Atomkraftwerke in 3 Jahren ab. Dann meldet sich die andere und sagt, das ist ja total reaktionär, es muss in 1 Jahr sein. Dann kommt die Grünen und sagen, sagen Nein nächste Woche und Fridays for Future sagt Morgen. Das ist der einzige Unterschied, genauso ja, bei allen ja anderen großen Themen.
Es gibt ja eine gewisse wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es ein Problem ist mit dem Klimawandel, oder?
Das bezweifelt, glaube ich, auch kein vernünftiger Mensch.
Na, aber was
die Frage
soll
ist,
denn dann
kann man es diskutieren oder nicht?
Na, selbstverständlich kann man es diskutieren.
Offensichtlich nicht.
Aber nun schauen Sie doch mal.
Aber die Diskussion... Ja.
Gibt es eine Diskussion mit den sogenannten Klimaleugnern? Also beispielsweise mit den Leuten...
Wozu soll es denn eine Diskussion mit den Klimaleugnern geben?
Gibt es die?
Soll es eine Diskussion mit den Covid-Leugnern geben? Was soll denn das? Was wollen Sie denn damit?
Ja, genau, das ist die Frage. Sie meinen also, man sollte nicht mit denen diskutieren.
Ich rede auch nicht mit Holocaust-Leugnern, also Entschuldigung.
Ah, das ist interessant. Sehen Sie, das ist eigentlich eine der Grundstrategien.
Ich weiß, dass, was
dass
jetzt
man
kommt.
Sagt, ja, warum tun Sie es dann? Sie nehmen Holocaust-Leugner als den Inbegriff der Idiotie, vielleicht im besten Fall Verrückte, und übertragen das auf alle anderen Großthemen unserer Zeit.
Herr Bolz,
und alle, die nicht im Mainstream mitschwimmen, sind
doch
phobisch.
Sie sind doch Wissenschaftler. Wollen Sie denn jede Form von wissenschaftlicher Dignität und Evidenz verabschieden? Können wir uns vielleicht darüber unterhalten?
Ich habe von Diskussion gesprochen.
Ja, aber wozu wollen Sie denn, wenn 99,5% aller damit befassten Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler im Bereich Klimawandel aus den unterschiedlichsten Disziplinen zu denselben Ergebnissen kommen und die sogenannten Klimaleugner seit 20 Jahren dieselbe Nummer machen, dann wollen Sie mit denen immer noch diskutieren und Sie halten das für satisfaktionsfähig, oder was?
Viel interessanter ist doch, dass es ein außerordentlich schlimmes Argument ist, für eine moderne Wissenschaftskultur, wenn sie davon ausgeht, dass Einheitlichkeit der Meinungen Wahrheitskriterien ist.
Das ist sehr sophistisch, was Sie sagen.
Nein,
aber das, was Sie das sagen, können Sie als modern, dann können Sie sagen, das stimmt dann aber trotzdem nicht. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit und wir müssen uns jetzt mit denen unterhalten, die der Auffassung sind, dass eine andere Möglichkeit
ist. Und das halten Sie für eine Katastrophe?
Ja, halte ich für Zeitverschwendung.
Herr Professor Welzer, ich würde gerne noch mal an dem Punkt anknüpfen, wo wir ursprünglich waren, nämlich gerade bei der Kunstfreiheit auch ein Stück weit. Herr Professor Bolz hat gesagt, Kunstfreiheit, die sieht er nicht in irgendeiner Form gefährdet, weil die Künstler sich da sehr unterschiedlich äußern. Wenn wir das Stichwort alles dicht machen einmal sehen, ist das einfach nur schlecht gemachte Satire oder ist das Kunstfreiheit oder wurde die auch eingeschränkt?
Ich fand es maximal dämlich, aber das ist doch dann die Angelegenheit von Herrn Liefers oder anderen Beteiligten, damit umzugehen, dass das andere dämlich finden.
Hat die Corona-Krise dann in irgendeiner Form zu Verschiebungen geführt, auch was unsere Auffassungen angeht von Freiheit?
Also ich finde jetzt noch mal an dieses Wissenschaftsthema anzuknüpfen. Da war es ja zum Beispiel sehr interessant, dass durch die wissenschaftlichen Debatten innerhalb der ganzen Corona-Zeit eigentlich etwas Aufklärung darüber entstanden ist, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Nämlich nicht monolithisch, nämlich nicht als sondern dass der Erkenntnisbildungsprozess einer ist, der dann sozusagen kontrovers ist und wo Meinungen sich austauschen. Das geht aber nicht bis zum jüngsten Tag. Es gibt ja bestimmte wissenschaftliche Sachverhalte, die sind dann mal geklärt. Und das hatten wir allerdings virologisch hier jetzt in der Zeitdimension nicht so schnell hinzukriegen. Insofern unterscheidet sich diese Fragestellung von der wissenschaftlichen Meinung über den Klimawandel.
Corona ist ja auch noch relativ unklar. Beim Klimawandel gibt es immerhin so etwas wie Dissensen. Aber nehmen Sie mal ein Problem, das scheinbar jetzt mittlerweile gar nicht mehr so als gewichtig empfinden. Die meisten Leute, nämlich Schuldenunion oder wie immer man es nennen will. Da würde ich doch sagen, wäre es nicht so ganz verkehrt, wenn man debattieren würde. Aber diese Debatte ist sehr schnell abgewürgt worden, indem es auf der einen Seite wahre Europäer gab und auf der anderen Seite Europa-Gegner. Wenn Sie so wollen, Europa-Leugner, ja, Holocaust-Leugner.
Naja, da kann ich mich schon an viele Diskussionen auch hier am Tisch erinnern, die durchaus ein breites Meinungsspektrum da hatten. Aber Herr Bolz, ich würde gerne noch mal fragen, inwiefern, wenn Sie sagen oder wenn Sie konstatieren, dass es durchaus da auch so eine gewisse Spaltung gibt zwischen einer Elite und anderen, sage ich jetzt einfach mal so, ist es dann so, dass Menschen sich auch ein Stück weit zurückziehen und auch isolieren, weil sie den Eindruck haben, sie kommen nicht mehr durch?
Absolut. Nicht nur, weil sie den Eindruck haben, sie kommen nicht mehr durch, sondern weil sie sich ihre Situation nicht gefährden wollen. Sie wollen sich keine unnötigen Probleme machen, was ich unglaublich gut verstehen kann. Also ich rate auch meinen Kindern, habe ihnen immer geraten, seit sich das so abgezeichnet hat an der Universität, wenn so ein Thema auftritt, aufkommt, allmählich halt lieber euren Mund. Oder überlegt, wie man aber da auf
eine Höhe... Warum sagen Sie denen denn das? Ja, weil in einer offenen Gesellschaft ist ja, doch genau, Zivilcourage was die ihren Kindern beibringen genau müssen.
Aber Herr Welzer, ist das soziologisch in irgendeiner Form nachweisbar, dass sich Menschen auch ein Stück weit zurückziehen, wenn sie den Eindruck haben, dass sie mit ihrer Meinung nicht durchdringen oder ihre Meinung nicht gehört wird?
Naja, aber wir haben ja jetzt innerhalb der... Wie soll man sagen, dieses rechten Spektrums, den größten Mythos, dass Meinungsfreiheit so etwas ist, wo man dann gewissermaßen nicht mehr eine Meinung, die geäußert wird, kritisieren darf. Also das Prinzip von Rede und Gegenrede gilt ja in diesem Phantasma nicht. Und da fangen ja die Probleme an. Meinungsfreiheit bedeutet ja schon, dass man das, was ich jetzt hier sage, von Herrn Bolz oder vielen anderen Zuschauerinnen und so weiter, durchaus kritisieren lassen kann. Das halte ich auch aus. Finde ich auch irgendwie super. Ich fände es eher auch traurig, wenn das nicht der Fall wäre. Aber dieses ist ja nach wie vor in unserem Land gegeben. Ich würde das niemals so stilisieren, dass so. Und wenn ich dann, wie Sie es jetzt eben in Bezug auf Ihre Kinder beschrieben haben, wenn das der Fall wäre, da würde ich doch als Vater sagen, lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen Theorie-Heinis oder Frauen, die da irgendwie versuchen, einen bestimmten Stil durchzusetzen.
Das sind nicht nur Theorie-Heinis, das sind einfach auch Professoren.
Ja, Theorie Heinis und Professoren schließt sich ja
gelegentlich. Herr Welzer, ich würde da gerne noch mal drauf eingehen. Die Feinde der Demokratie, glauben Sie, dass da eine Gefahr besteht, dass mit dem Schlafwort Meinungsdogmatismus geworben wird und die dann auch mehr Zulauf bekommen?
Ja, das weiß ich nicht, ob die mehr Zulauf bekommen, aber sozusagen etwas, was sehr einfach funktioniert, hat immer einen Attraktionswert für bestimmte Menschen. Und zwar sozusagen schicht- und bildungsunspezifisch. Also wo es einfach wird, ist es attraktiv. Und ich würde Ihnen auch den Punkt geben, auch das gilt innerhalb von Universitäten. Es gibt auch bestimmte wissenschaftliche Lehrmeinungen, die sind wegen ihrer Einfachheit attraktiver für bestimmte Menschen als etwas kompliziertere. Das ist einfach so. Und Populismus operiert ja genau auf dieser Ebene. Nämlich mitzuteilen, wo Demarkationslinien zwischen richtig und falsch genau sind. Und das hat den Effekt, dass man sich dann zuordnen kann. Und das ist gut fürs Ego. Und das ist auch gut, um das Gefühl zu haben, ich gehöre zu einer Gemeinde, einer Gruppe. So, und deshalb funktioniert das Ganze. Und wenn man dagegen sagt, naja, die Welt ist kompliziert und so, ist die Gemeindebildung etwas schwieriger.
Ist denn diese Umfrage, die wir am Anfang ja zitiert haben, auch schon ein Stück weit Ausdruck des Populismus?
Ich würde so weit nicht gehen. Ich finde, es ist eine besorgniserregendes Ergebnis. Erstmal so, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, ich würde der Sache nachgehen. Ich denke, das ist notwendig, weitere Studien in dieser Richtung zu machen. Wenn dieses Gefühl wirklich so verbreitet ist, wie es in dieser Aufnahme gewissermaßen dokumentiert ist, dann haben wir ein Problem mit der Demokratie. Und ich möchte ja noch mal einen Satz sagen. Es fehlt ja sozusagen auch der Referenzpunkt dafür. Also wenn wir über Belarus sprechen, selbst wenn wir über Ungarn sprechen und so weiter, haben wir ja eine ganz andere Repressionssituation für Menschen, die ihre Meinung sagen, als das hier in diesem Land der Fall ist. Deshalb finde ich auch dieses Beispiel mit ihren Kindern verstörend. Ich finde das verstörend. Warum ermutigen sie die nicht zum Selbstdenken und zur Zivilcourage?
Das ist die Bedingung dafür, dass sie Selbstdenken überhaupt praktizieren können, nämlich dass sie erstens mal ihre Ausbildung so gut wie möglich zu Ende führen können, ohne dass sie unter Ausschlussmechanismen leiden müssen oder ohne mit Repressalien rechnen zu müssen und dann sich mit denjenigen Leuten auszutauschen, die so etwas wie freie Meinungsäußerung überhaupt zulassen. Denn in einem Punkt, glaube ich, liegen sie wirklich falsch, wenn was Modernität des Argumentierens und damit auch der Wissenschaft betrifft. Und das ist der Hauptpunkt, den John Stuart Mill gemacht hat in dem Buch, das On Liberty heißt, über Freiheit. Und der Hauptpunkt von Mill war nämlich zu sagen, wenn es unter Millionen auch nur einen einzigen Menschen gibt, der eine abweichende Meinung hat, dann sollte man die hören und mit über sie diskutieren. Denn das ist eine fantastische Möglichkeit für die Mehrheit, durch gute Argumente gegen diese abweichende Meinung zu zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg ist.
Na gut,
aber und genau das, dieser Grundgedanke, das ist der Urgedanke der Liberalität, der Freiheit. Und den sollten wir wieder
berücksichtigen. Aber inwiefern besteht denn da die Gefahr, Herr Welzer?
John Stuart Mill hätte das nicht 30 Jahre lang mit derselben abweichenden Meinung durchgehalten.
Und inwiefern, Herr Welzer, ist es denn so, wenn der Einzelne eine eigene Meinung hat, inwiefern besteht denn da die Gefahr, dass er das im Eigeninteresse auch überhöht?
Die Repression überhöht. Das, welcher Gefahr er sich dabei aussetzt.
Nicht die Repression, sondern sein Eigeninteresse. Wenn der Einzelne eine andere Meinung hat, inwiefern hat der denn ein großes Interesse daran, dass diese Meinung sozusagen, ja, dass er das zu einem falsch verstandenen Pluralismus erhöht?
Ja, das kann durchaus passieren. Natürlich haben Menschen, besonders solche mit starken Meinungen, häufig einen missionarischen Drang und wundern sich von morgens bis abends, dass die anderen diese Meinung noch gar nicht übernommen haben. Das lässt sich schon gelegentlich beobachten, ja.
Das heißt, es gibt auch kein Stück mehr eine Konsenspflicht, ein Aufeinander-Eingehen in unserer Gesellschaft?
Naja, ich glaube, es gibt eher ein Defizit auf der Ebene dessen, was man vielleicht als Streitkultur bezeichnen könnte und was ich attraktiv finden könnte. Es gibt nämlich noch ein anderes Phänomen in diesem ganzen Spektrum. Und das ist eigentlich, wenn man etwas versucht, auf der Ebene der Sache, über die man diskutiert, zu diskutieren oder zu kritisieren, dann wird das sofort persönlich genommen als Angriff gegen die eigene Person.
Genau.
Und dann wird entsprechend auch beleidigend oder sonst was beleidigend zurückgeschossen. Mhm. Da gibt es eine kulturelle Veränderung. Das ist relativ schwierig, finde ich. Das gehört aber zu diesem Formenkreis, die Differenzen nicht aushalten zu können.
Genau.
Das heißt, wir müssen an unserer Streitkultur arbeiten?
Deshalb würde ich gerne Ihren Begriff, Sie sagten Konsenspflicht, glaube ich, aufgreifen und würde sagen, gerade das nicht. Wir bräuchten die Kraft zum Dissens. Also wie Sie eben gesagt haben, es aushalten können. Und das betrifft ja auch, wenn Sie so wollen, diese emotionale Betroffenheit von dem, worum es geht oder was gerade argumentiert wird. Das ist das allererste, was man lernen müsste. Und im Grunde geht es um das, was Max Weber mal Politikern zuschreiben wollte, den guten Politikern, nämlich Leidenschaft und Sachlichkeit. Also man soll schon leidenschaftlich sein und leidenschaftlich diskutieren, aber dabei sachlich bleiben. Und Sachlichkeit zeigt sich eben gerade auch darin, dass man anderen zuhört. Und dass man ein Interesse an der Meinung anderer oder an den Argumenten von anderen hat. Und das ist eigentlich das, was Universitäten ursprünglich mal ausbilden wollten. Die wollten Leute ausbilden, die Interesse an Gegenargumenten haben. Oder wie Popper, die absolute Ikone der modernen Wissenschaft und Erkenntnistheorie, mal so schön gesagt hat, Conjectures machen wir, aber auch Refutations, also Widerlegungen. Ja? Also der Wissenschaftler hat geradezu Lust daran, widerlegt zu werden und nicht im Konsens der Massen aufzugehen. Und genau dieser Geist, der fehlt uns heute.
Ja, ja. Wie groß ist denn Ihre Sorge, Herr Professor Welzer, dass wir unsere Streitkultur gar nicht mehr richtig pflegen und gar nicht mehr richtig streiten können?
Naja, ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte, sagen wir es mal so. Ich sehe, dass es da bestimmte, Extreme gibt, also die ich eben als binär bezeichne. Ich sehe auch, dass es dann, mein Stichwort waren vorhin bestimmte Hochschulleitungen, die dann dem nicht die entsprechende Widerstand entgegenbringen, so etwas. Aber ich würde auch immer noch sagen, man muss dann genau hingucken, welche Teile oder welche Begründungen einer solchen, wie beim Gendern, solcher Wünsche, Gesellschaft zu modernisieren, welche dann vielleicht auch folgerichtig und, also ich streite mich nämlich zum Beispiel mit meinem Sohn genau über solche Fragen, der mir dann doch eindringlich irgendwie bei bestimmten Stellen mitteilt, das wäre jetzt eben auch ein anderer Diskurs. Mhm. Und da muss ich natürlich in meinem Alter das auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es vielleicht auch eine Berechtigung hat, einen solchen Diskurs zu führen, wenn man Anfang 20 oder so ist. Ich meine, die Zeiten verändern sich ja nun auch mal. Und nicht jedes Anliegen ist nicht legitim, nur weil wir es nicht verstehen.
Wenn das evolutionär
sich herausbildet, ja. Ich muss aber leider sagen, dass wir am Ende der Zeit sind. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr engagierte Diskussion. Ich glaube, wir hatten hier zwei am Tisch, die sich nicht gescheut haben, ihre Meinung zu sagen. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.